Ja, hallo alle. Zur ersten Bibelstunde im Jahr, soweit ich so zurückdenken kann. Ich versuchte zu erfahren, was das letzte Mal war, und dann habe ich so im Internet nachgeschaut, weil da werden ja die ganzen Versammlungen aufgezeichnet, dargestellt. Und ich habe dieses Jahr nichts gefunden, und dann irgendwann im letzten Jahr, so kurze zweite Hälfte, und ich dachte, oh, ist ja schon ganz schön lange her. Und anscheinend war wirklich noch keine Bibelstunde seit einem Monat. Peter hat mich am Montag angesprochen, ob ich nicht die Bibelstunde übernehmen würde. Und ich dachte, ja, warum eigentlich nicht? Weil es sind ja auch nicht so sehr viele Leute da jetzt, die das machen könnten. Und die es machen könnten, die haben auch sonst genug zu tun. Aber ich habe nicht gedacht, dass bei mir der Zeitplan eigentlich so eng ist. Weil Montag hatte ich keine Zeit, gestern hatte ich auch keine Zeit, hatten wir Hauskreis. Dann hatte ich mich doch zu einem Thema entschlossen, das nicht der Reihe nach ist. Ich mache ein extra Thema, eine Sache, die mich seit längerem ein bisschen so bewegt. Auch des Hauskreis wegen. Wir sind schon seit ein paar Jahren bei dem Matthäus-Evangelium dabei. Ein bisschen weiter als die Bibelstunde, aber doch geht das bei uns ziemlich langsam nur voran. Und ich dachte, Gedanken, die mich da bewegt haben, einfach weiterzugeben. Und zwar hat mich die Person Petrus angesprochen, nicht in seinem ganzen Dasein, nicht weil ich Peter heiße, deswegen Petrus, nicht deswegen, sondern einfach, in Matthäus 26 ist so einiges von ihm gesagt, und deswegen hat das mich angesprochen. Bevor ich aber zu Matthäus 26 komme und dort bestimmte Verse herausnehmen werde, möchte ich zunächst einmal einen ganz kurzen Überblick über sein Leben geben. Es gibt ja in der Bibel viele Leute, von denen wissen wir nicht sehr viel. Die werden nur mal kurz erwähnt, und dann ist es das gewesen. Aber einige Leute, von denen wird ziemlich viel geschrieben, und Petrus scheint einer von diesen Leuten zu sein, der oft erwähnt wird im Matthäus-Evangelium, oft positiv, aber vielleicht noch öfter negativ. Aber er kommt dort oft vor. Er ist einer von dem Haufen der Jünger, der am meisten auffällt. Petrus war ja jemand, der durch seinen Bruder zu Jesus gekommen ist. Es war Andreas eigentlich, der zuerst von Jesus gehört hatte. Und zwar hat er gehört, wie Johannes sagte, siehe das Lamm Gottes. Und das war einer von den zwei Leuten, die das so hörten, war Andreas. Und Andreas, er trifft seinen Bruder Simon, und er sagt zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und Petrus kommt dann halt zu Jesus, und er wird einer seiner Jünger. Er war sozusagen einer der ersten Jünger, der dabei war. Jemand, der am längsten den Weg Jesu mitgegangen ist, der diese 3 Jahre, die Jesus so im öffentlichen Dienst stand, er hat sie wahrscheinlich am besten miterlebt. Er hat wahrscheinlich am meisten mitbekommen, weil er so ziemlich am Anfang dabei war, und er war bis zum Ende auch da. Petrus war auch jemand, der sicherlich so einiges gesehen hat. Er hat gesehen, wie Jesus Leute heilt. Er hat gesehen, wie Jesus Wunder tut. Er hat gesehen, wie Jesus mit dem Sturm umgeht. Nur ein Wort spricht und es wird still. In dem Augenblick, als er selber beim Verzweifeln war, er als der Fischer, als jemand, der diese Gewalt der Meere kannte oder des Meeres kannte. Der See Genezareth ist einer der schlimmsten Seen in dieser Hinsicht, weil da kann ein Sturm sehr schnell aufkommen. Es liegt so ziemlich im Tal, und wenn der Wind von einer bestimmten Richtung kommt, entstehen sehr schnell Stürme, und das sind auch oft heftige Stürme. Und Petrus kannte das und merkte, wie Jesus mit dem Sturm umgeht. Nur ein Wort und der Sturm ist weg, die See ist ganz ruhig. Petrus hat das erlebt. Petrus hat das erlebt, wie er selbst auf dem Wasser gehen konnte. Das war eine besondere Erfahrung, denke ich mal, weil die meisten schaffen das nicht. Petrus war einer der wenigen, der auf dem Wasser gehen durfte. Er sah Jesus kommen, auch auf dem Wasser gehend. Und dann sagt er, darf ich zu dir auch kommen? Und er durfte gehen, hat es dann aber mit der Angst irgendwann zu tun bekommen und ist dann doch gesunken und musste Jesus um Hilfe bitten. Er war einer von denen, der immer so der Sprecher von den Jüngern war. Er hatte eine große Klappe gehabt. Aber Petrus war jemand, der mit Jesus eine lange Zeit gegangen ist. Er hatte ein bestimmtes Verhältnis zu Jesus. Er hat viel gesehen. Und ich lese jetzt aus Matthäus 26 den letzten Vers, den allerletzten Vers dort. Und es heißt hier, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Das ist der letzte Teil des letzten Verses dieses Kapitels 26. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Wir wissen, was geschehen ist. Petrus hat seinen Herrn verleugnet, verraten und wie auch immer. Er stand beschämt da und das heißt, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und wir fragen uns, wie konnte es einem Mann wie Petrus so ergehen, dass er so weit gekommen ist, dass er hier auf einmal beschämt hinauslaufen musste oder hinausgehen musste. Wie konnte es ihm passieren, demjenigen, der eine so lange Strecke mit Jesus gegangen ist, der so viel, wie ich vorher aufgelistet habe, erfahren und gesehen und durchgegangen ist. Wie konnte es solch einem Menschen passieren, dass er so versagt? Und ich dachte dabei, ja, wir können es auch. Wir versagen auch auf ähnliche Arten immer wieder aufs Neue. Aber dieses Versagen von Petrus hatte seine Geschichte. Es ist nicht von einer Sekunde auf die andere einfach so gekommen. Da ist irgendwie ein Weg gewesen, dass es dann dahin gekommen ist, dass Petrus so versagt hat. Meistens ist es dann, wenn wir irgendwie sündigen, ein Gespräch in die Sünde fallen, aber das ist natürlich falsch. Es gibt kein Fallen, es ist keine überraschende Sache. Es ist immer eine Willenstat, die wir tun. Sünde ist immer eine Willenstat, die wir bewusst tun, auch wenn wir es nicht wollen, aber wir tun es. Wenn wir in die Sünde fallen, dann ist oft irgendwie eine Sache, die davor gelaufen ist, die uns dazu bringt oder die uns ja so weit lässig macht, dass wir in diese Sünde kommen und uns dann bewusster hineinbegeben. Und auch Petrus hatte solch einen Weg. Es ist nicht von einer Sekunde auf die andere gekommen. Es ist gekommen, weil Sachen vorher nicht mehr ganz korrekt waren. Und ich möchte vielleicht nur mal anhand des Kapitel 26 so stückweise aufzeigen, wie es sein konnte, dass Petrus so in diese Sünde gefallen ist. Ich habe es genannt, der Weg ins Versagen. Und ich denke, wenn wir es jetzt so durchschauen mit Petrus, es soll nicht sein so, dass wir sagen, naja gut, Petrus, es sollte so sein, dass wir es auf uns beziehen und dass wir schauen, ob vielleicht wir auch irgendwie in einem dieser Schritte stecken, die Petrus ins Versagen gebracht haben. Und wenn wir da drin sind, dass wir auch erkennen, wie der Weg daraus wieder war. Zunächst einmal aus Kapitel 26, die Verse 31 bis 35. Das ist sozusagen der erste Schritt in das Versagen hinein. Und hier heißt es, da spricht Jesus zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, wenn auch alle an mir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm, und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Jesus sagt den Jüngern voraus, was geschehen wird. Er hat die Jünger schon seit Monaten eigentlich auf diesen Tag vorbereitet. Wenn wir das Matthäus-Evangelium studieren oder die Evangelien studieren, dann sehen wir, wie so ein ganz klarer Weg aufgezeigt wird, dass Jesus mehr und mehr es den Jüngern offenbart, dass sein Weg eigentlich zum Kreuz hingeht, dass er nicht nur der Gottessohn ist, der gekommen ist und hier Wunder tut und so weiter, sondern dass er eigentlich gekommen ist, um zu sterben, dass er eigentlich gekommen ist, um das Opfer für die Menschen zu sein, damit sie gerettet werden können. Und Jesus hat die Jünger vorbereitet und jetzt ist die Nacht gekommen oder die Nacht, bevor Jesus am nächsten Tag gekreuzigt werden sollte. Und Jesus sagt seinen Jüngern, was geschehen wird. Er sagt, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Er sagt das nicht einfach nur so, weil er Spaß hatte, das zu sagen, sondern weil es das Alte Testament schon vorausgesagt hat. Er sagte es, weil es so sein musste. In Zacharia 13, Vers 7, da lesen wir davon, und das sind sehr deutliche Worte, die da gesagt werden, Schwert, mache dich auf gegen meinen Hirten, gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht der Herr der Herrscharen. Schlage den Hirten, und die Schafe werden sich zerstreuen, und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Das ist der Vers, auf den sich Jesus hier bezieht, der in Erfüllung gehen musste, gerade in dieser Nacht. Ich werde den Hirten schlagen, und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Das sagt Jesus, weil das so im Alten Testament geschrieben steht. Und es ist eigentlich klar, dass wenn das im Alten Testament geschrieben steht, es wird sich erfüllen. Aber dieser Petrus hier, der so oft erlebt hat, das, was die Bibel sagt, sich erfüllt und das, was Jesus sagt, sich auf jeden Fall erfüllt. Dieser Petrus, wir lesen da, meldet sich zu Wort, wie so oft. Und dieser Petrus, der sagt, wenn auch alle an mir Anstoß, sprach Petrus ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus sagt, alle werden Anstoß nehmen. Er sagt, nein, Jesus, nicht alle, ich nicht. Die anderen, ja, okay. Ich nicht. Und mit diesen Worten sagt er ganz deutlich, Jesus, du hast nicht recht. Er glaubt dem Wort Jesu nicht. Er sagt, das Wort Gottes, die ganze Prophetie des Alten Testamentes, wie muss jetzt sich umkehren, weil ich werde das nicht tun. Ich glaube nicht dem Wort, das du gesagt hast und das Wort, das geschrieben worden ist, das glaube ich einfach nicht. Eigentlich müsste Petrus es besser wissen, weil er hatte schon so eine Erfahrung mal gehabt. In der Vergangenheit hatte er auch das so mitbekommen. Und wenn wir jetzt in Lukas 5 lesen, die ersten Verse, da heißt es, und es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe so, dass sie zu sinken begannen. Aber als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus in dieser Geschichte hier, er als Fischer, er hat die ganze Nacht hindurch gearbeitet, versucht Fische zu fangen und sie hatten nichts gefangen. Sie haben ja viel Zeit aufgeopfert, sie haben viel getan, waren wahrscheinlich ziemlich erschöpft, aber haben halt nichts gefangen. Und Jesus sagt auf einmal Petrus, nachdem er gepredigt hatte, dass er hinausfahren sollte wieder und Fische fangen. Und er sagt zu Jesus mit anderen Worten, jetzt in meinen Worten formuliert: Es hat keinen Zweck, am Tag fängt man keine Fische. Ich bin Fischer und am Tag fängt man keine Fische. Deswegen bringt es nichts. Und wir haben versucht, Fische zu fangen, die ganze Nacht hindurch. Und wir haben nichts gefangen. Also wird jetzt ein ganz schlechter Fang nur sein. Es lohnt sich nicht, herauszufahren. Aber okay, du sagst es, ich mach's einfach. Aber es lohnt sich eigentlich nicht. Das ist, was er hier zu Jesus sagte. Und er merkte, nachdem dieser Fang so groß war, dass er zwei Schiffe braucht, um sie zu füllen, dann kommt er zu Jesus und wirft sich vor Jesus hin und sagt: Geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er erkannte, dass eigentlich er auf dem falschen Weg war. Er erkannte, dass das Unglaube war von seiner Seite und dass es einfach nur Sünde war, die ihn da bestimmt hatte. Normalerweise hätte er sagen können: Natürlich, Herr, ich werde das machen. Und wenn du es sagst, dann werden wir Fische fangen. Er kannte ihn schon in dieser Zeit auch eine Zeit lang. Aber er wollte nicht gehorchen. Er wollte sagen: Nee, das bringt nichts. Es war natürlich von dem menschlichen Standpunkt her richtig, aber vom göttlichen Standpunkt halt nicht. Und hier ist wiederum, es ist zwar ein bisschen anders, aber wiederum die gleiche Geschichte. Nein, ich glaube nicht, was du sagst. Unglaube. Und das ist ein Problem, mit dem wir doch alle irgendwo zu kämpfen haben, oder? Dieser Unglaube. Der Herr spricht zu uns durch sein Wort. Wir haben sein Wort hier. Wir lesen es. Ich hoffe, wir lesen es. Aber so oft sagen wir zu uns, das sagen wir natürlich nicht öffentlich, sowas sagt man ja nicht öffentlich. Aber im Stillen denken wir: Herr, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Das stimmt nicht. So denken wir doch sehr oft. Wir haben auch sehr oft diese Züge, die Petrus hatte, einfach das nicht wirklich als bare Münze zu nehmen, was Jesus sagt. Und wir wissen aus unserer Erfahrung, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, dass das Wort Gottes wirklich wahr ist. Und doch sagen wir sehr oft: Nein, ich glaube es nicht. Genauso wie Petrus. Wir wissen, dass Jesus der Sieger ist, dass Jesus alles vermag zu tun. Und dass er uns sagt: Wirft eure Sorgen auf mich und ich sorge für euch. Und doch tun wir es nicht. Weil wir denken: Nee, das muss ich jetzt klären. Ich muss dieses Problem in meine Hand nehmen. Ich muss es ja aus dem Weg schaffen. Anstatt zu sagen: Herr, ich werfe es einfach auf dich und ich weiß, du wirst mit dem zurechtkommen. Wie oft gibt es so viele Sachen, die da sind und wir leiden so oft nur deswegen, weil wir nicht glauben. Jesus sagt es uns, er gibt uns Verheißungen, aber wir glauben es einfach nicht. Genauso wie Petrus. Jesu Wort ist wahr. Und wir lesen das so deutlich in der Bibel immer wieder. Und ich möchte nur mal eine Stelle vorlesen aus Johannes Kapitel 6. Johannes Kapitel 6, Vers 63. Und hier heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Mit anderen Worten, Jesus sagt, das, was ich euch sage, das ist wirklich Wahrheit. Es ist Geist und es ist Leben. Das heißt, wenn du daran glaubst, dann hast du Leben. Wenn du das tust, das ist vom Geist. Die Worte sind vom Geist. Und es ist auch deutlich immer wieder, dass das Wort sich erfüllen wird und sich erfüllen muss. Wir denken doch da an die Emmaus-Jünger, die ja nach der Auferstehung so enttäuscht zurück in ihr Dorf Emmaus ziehen. Und dann kommt Jesus da irgendwo auf dem Wege bei und spricht mit ihnen. Und dann sagt er ihnen auch und erklärt ihnen die Schriften, die erfüllt werden mussten von Mose bis zum letzten Buch. Die Schriften, die müssen sich erfüllen. Die Schrift muss genauso erfüllt werden, wie es gesprochen ist. Und auch dann, wenn wir über unsere Zukunft denken, wir leben jetzt 2000 Jahre später, nachdem diese Verheißungen die uns geschrieben sind, gesprochen worden sind, eine lange Zeit später, aber doch die Verheißungen, die in Bezug auf die Zukunft gegeben worden sind, die sind immer noch Ja und Amen und wir können uns einfach daran festhalten. Und irgendwann später hat Petrus das wirklich auch gelernt. Und in 2. Petrus Kapitel 1, 21, da gibt uns Petrus eine der besten Botschaften in Bezug auf die Wahrhaftigkeit der Heiligen Schrift. Und er sagt in 2. Petrus 1, 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Er hat es kapiert, er hat es gemerkt. Ja, die Schriften, die uns gegeben sind, die sind vom Heiligen Geist geschrieben. Und die Leute wurden getrieben durch den Heiligen Geist. Und deswegen sind sie zu uns hervorgegangen. Nicht durch menschliche Worte, es ist durch Gottes Geist. Er hat das endlich mal kapiert. Aber hier zu diesem Zeitpunkt, da war Petrus noch anderer Meinung. Da dachte er, nee, ich weiß es besser. Aber auch noch weiter, er ist in sich sicher, dass er das niemals tun würde, den Herrn zu verleugnen. Da war er sich 100% sicher. Er hat eine Selbstsicherheit bis zum Gehtnichtmehr. Und das war auch eines seiner Probleme. Er glaubte auf der einen Seite nicht, aber er war sich selbst sicher. Ich nicht. Oder anders gesagt, ich schaffe das schon. Dieses Ich war bei ihm sehr dominant. In Sprüche 16, Vers 18 lesen wir, dass der Hochmut kommt vor dem Fall. Wir wissen und kennen diesen Spruch. Petrus hat es hier auch wirklich dann erfahren. Er sagte, ich nicht. Und er sagte das ganz selbstsicher. Und ja, Sprüche 16, Vers 18. Letzten Sonntag hat Peter über Abimelech gesprochen. Das war dieser eine König, in dessen Gebiet Abraham mit seiner Frau sich aufhielten. Und Abraham sagt, es ist meine Schwester. Und wir kennen die Geschichte. Und Abimelech nimmt sich Sarah will sich Sarah zur Frau nehmen. Und irgendwie im Traum erscheint Gott ihm und sagt, tu das nicht. Und in dem Zusammenhang, da lesen wir, dass Abimelech sagt, ja, aber es ist doch nicht meine Schuld. Man hat es mir doch gesagt, dass Sarah die Schwester von Abraham ist. Und Gott stellt sich zu dem und sagt, ja, ich weiß. Und im Vers 6, also 1. Mose 20, Vers 6, da lesen wir, und Gott sprach zu ihm im Traum, auch ich weiß, dass du dies mit aufrichtigem Herzen getan hast, darum habe ich dich auch bewahrt, dass du nicht gegen mich sündigst. Und Peter sprach da von der Bewahrung Gottes. Als Jesus diese Worte zu Petrus sagte, alle werden an mir Anstoß nehmen, alle werden abhauen, dann die richtige Reaktion von Petrus wäre, Herr, bewahre mich davor. Herr, ich weiß, ich würde das wahrscheinlich machen, weil du es sagst, aber bewahre mich davor. Ich kann es nicht selber schaffen, mich davor zu bewahren, aber du kannst mich davon bewahren. Aber Petrus hatte eine ganz andere Einstellung. Er sagte, ich schaffe das und ich werde das nicht machen, wenn auch alle anderen sich von dir abwenden, ich schaffe es. Was hat dann Petrus dazu gebracht zu sagen, ja, die anderen schaffen es nicht, aber ich schaffe das? Wieso konnte er sagen, ich schaffe das, die anderen werden es nicht schaffen, aber ich werde es wirklich schaffen? Er dachte von sich so große Stücke, dass er gar nicht mehr sehen konnte, dass, wie es in Jeremia heißt, dass das menschliche Herz ein komisches Ding ist, dass da so viele falsche Sachen drin sind, dass das so verräterisch ist. Aber er wollte es nicht wahrhaben. Von David lesen wir doch so oft, dass David die richtige Einstellung hatte. Er war der König. Er war nicht ein kleiner Fischer, der hinter Jesus hergelaufen ist. David war der König. Aber David hat das kapiert. Und in Psalm 16, Vers 1, das hat mich sehr angesprochen, da betet David. Und er sagt, bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. David hat auf den Herrn geblickt und David wusste, dass der Herr ihn bewahren muss. Er hat es gelernt. Er lebte so lange Zeit vor Jesus, knapp 1000 Jahre vor Jesus. Aber er hat es gelernt, bewahre mich, Gott. Er hat es gelernt, dass er die Bewahrung Gottes braucht, dass er ohne diese Bewahrung nicht zurechtkommt. Petrus wollte es nicht wahrhaben. Ich habe bei John Corson ein interessantes Beispiel gelesen. Da war so ein Bauer und er hatte so einen Teich, einen schönen Teich. Und im Teich, da war so ein Frosch und auch zwei Enten. Und der eine Sommer auf einmal, der war so heiß, dass dieser Teich auszutrocknen drohte. Und Frosch, der saß da in dem kaum noch bisschen Wasser und dachte, ja, wenn das Wasser weg ist, was dann? Und dann die Enten, die sind da auch noch gewesen. Und dann dachte der Frosch, ja, wie komme ich von hier weg? Wenn das Wasser weg ist, dann platze ich oder was auch immer. Die Enten, die können wenigstens wegfliegen, aber ich überlebe das nicht ohne Wasser. Und dann spricht dieser Frosch zu den Enten und sagt, ey Enten, ich habe eine Idee. Der Teich, der ist ja schon fast ausgetrocknet. Ich habe eine Idee. Ihr könnt ja gut fliegen. Könnt ihr vielleicht so einen Stock zwischen eure Schnabel nehmen und ich springe dann hoch, mit meinem Mund halte ich mich dann fest an dem Schnabel, an diesem Stock und dann fliegt ihr zu einem anderen Teich hinüber und wir sind alle gerettet. Die Enten sagen, ja, die Idee ist okay. Die nahmen dann so einen Stock zwischen die Schnabel und der Frosch, der springt hoch, mit seinem Maul klammert er sich fest an diesem Stock und die Enten, die fliegen ab und der Bauer, der steht nebenbei da und sieht das und sagt, ey, Das ist ja eine interessante Idee. Wir hatten diese Idee gehabt. Und der Frosch, ich. Ja. Und Petrus ist hier auch so wie dieser Frosch. Er öffnet das Maul und sagt, ich nicht. Und in diesem Augenblick, wo er das Maul öffnete, ging es nach unten. Das ist der erste Schritt bei Petrus. Vertrauen in sich selbst. Der erste Schritt in das Versagen hinein. Das Vertrauen auf sich selbst. Der zweite Schritt. Schlafen statt zu beten. Und auch wiederum Matthäus 26, die Verse 40 und 41. Jesus ist nach Gethsemane gegangen. Er hat 3 seiner Jünger mitgenommen, die ihm am nächsten waren. Jakobus, Johannes und natürlich Petrus. Und Jesus betet. Es ist das Ringen vor seinem Tod, das für Jesus so wichtig war. Er muss diesen Kampf durchgehen, durchstreiten, durchbeten. Und er nahm 3 Jünger mit sich, die ihm helfen sollten, diesen Kampf zu bestehen, die mit ihm zusammen beten sollten. Er nahm die Jünger mit, denen er am meisten Vertrauen schenkte. Er nahm sie mit, dass sie ihn unterstützen. Aber wir wissen, was geschehen ist. Vers 40, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus. Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus wünschte es sich von den Jüngern, dass sie mit ihm beten, aber sie schlafen. Und gerade Petrus schläft. Wenn jemand so voller Stolz ist, dann denkt er, dass er doch alles mit links hinkriegt. Dann denkt er, wozu beten? Wozu soll ich beten? Ich schaffe das doch. Ich verleugne doch Jesus nicht. Wozu soll ich beten? Ich schaffe das. Stolz und Vernachlässigung des Gebets, die gehen sehr oft oder immer Hand in Hand. Es ist einfach so. Wenn wir stolz sind, dann beten wir nicht viel. Wenn wir wissen, dass wir von dem Herrn abhängig sind, dann beten wir viel, weil wir wissen, das schaffen wir nicht. Wenn wir eine Situation sehen, mit der wir nicht zurechtkommen, dann beten wir viel. Wenn wir aber Situationen erleben, die für uns ein Klacks sind, tja, dann machen wir es einfach, bis wir merken, es funktioniert nicht. Und irgendwann fangen wir dann vielleicht an zu beten. Aber wir denken, das schaffen wir auch ohne Gebet, dann machen wir es einfach so ohne Gebet. Und hier Petrus, der sah es nicht für nötig. Gut, man kann viele Erklärungen hier suchen, aber eine dieser Erklärungen könnte sein, er dachte, es ist ja nicht so schlimm. Deswegen war es für mich so wichtig, jetzt mit Jesus zu beten. Gebet ist ja nicht nur Fürbitte, ist ja nicht nur ein Bitten bei dem Herrn um etwas. Gebet ist ja auch unser Schutz. Gebet ist die Möglichkeit, wo wir uns zu Gott hinwenden, und wenn wir dort sind, sind wir in diesem Raum, der uns bewahrt. Gebet gibt uns nicht nur das, was wir wollen, sondern bewahrt uns auch von dem, was wir nicht wollen. Diesen Satz habe ich in Voraus geschrieben. Und wenn Petrus das gemerkt hätte und darauf geachtet hätte, dann wäre vielleicht sein Werdegang in diesem Kapitel anders gewesen. Das ist Spekulation natürlich. Aber Jesus spricht zu den Jüngern, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und ich denke, auch wir sollten das uns sehr zu Herzen nehmen. Das, was Jesus hier sagt. Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Dass ihr nicht versagt. Wacht und betet, damit ihr nicht versagt, damit ihr nicht fällt. Wir sind Menschen. Und wir fallen oft, wir sündigen oft. Und Jesus sagt, damit das nicht so schlimm ist, wacht und betet. Dann werdet ihr nämlich nicht in diese Versuchung hineinkommen. Und das ist eine Sache, die wir uns auch jetzt, denke ich, sehr stark zu Herzen nehmen sollten, dass wir es von dieser Aussage hier lernen. Jesus Ermutigung an uns ist genauso stark. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr immer wieder in die Sünde fällt, dann wachet und betet. Der dritte Schritt, den Petrus gegangen ist, er hat Hingabe mit Aktion ersetzt. Und das ist auch so ein Fortschritt in dem Weggehen vor dem Herrn. Zuerst glauben wir dem Wort Gottes nicht so richtig. Wir denken, wir schaffen es. Wir haben Hochmut. Dann denken wir, es ist nicht nötig zu beten. Wir können es auch so schaffen. Es geht ja mit links. Und dann denken wir, jetzt muss ich tun. Jetzt muss ich anfangen zu kämpfen. Und dazu aus Matthäus 26, Vers 51. Und siehe, einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Ich lese dazu auch nochmal Lukas 22, das ist die Parallelstelle dazu. Lukas 22, ich denke, es ist Vers 51. Vielleicht lese ich schon ab 49. Als nun seine Begleiter sahen, was da geschehen sollte, sprachen sie zu ihm: Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Und einer von ihnen schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Irgendwo lesen wir auch, dass es Petrus wohl war, vielleicht in Markus. Ich denke, dieser Petrus, nehmen wir mal an, dass er es war, der wachte nicht richtig mit Jesus vorhin im Gebet, hat geschlafen, anstatt zu wachen mit dem Herrn. Und jetzt wacht auf einmal auf, weil jetzt diese Soldaten da waren, um Jesus zu verhaften. Und er zieht sein Schwert und fängt an, herumzuwirbeln mit dem Ding, weil er denkt, er muss jetzt anfangen zu verteidigen. Er ist noch nicht richtig wach, die Augen gerade aufgetan und er fängt an, da herum zu wirbeln. Er war kein guter Kämpfer, zumindest hat er nur das Ohr getroffen, den größten Teil verpasst. Und auf jeden Fall hat er die falsche Person getroffen. Was hat dieser arme Malchus, lesen wir von einer anderen Stelle, mit dieser ganzen Geschichte zu tun? Er hat da diesem Knecht das Ohr abgehauen und Jesus heilt dann diese Person. Und es ist gut, dass Jesus noch da war, diese Person zu heilen. Wenn Jesus nicht da gewesen wäre, wenn Jesus nicht da gewesen wäre, dann wären wahrscheinlich am nächsten Tag 4 Kreuze auf Golgatha, weil Petrus einer von denen wäre, der auch hingerichtet würde, weil er gegen Soldaten vorgegangen ist, mit seinem Schwert. Und das war die Bewahrung, dass Jesus diesen Malchus heilte. Und so hatte er keine Ursache, Petrus zu verklagen. Aber er hat nicht überlegt, er konnte die Situation nicht richtig einschätzen und fängt an, mit einem Schwert herumzuhauen. Und das ist halt das Problem, wenn wir einmal dem Wort Jesu nicht glauben, wenn wir nicht wachsam sind und beten, dann fangen wir an, herumzuwirbeln und Taten zu tun, die vielleicht nicht die richtigen sind. Und wir machen so oft so viele Fehler, einfach weil die ersten zwei Fehler schon mal begangen worden sind, weil wir schon einen Weg gegangen sind, der nicht richtig war. Es gibt Zeiten, da brauchen wir Jesus nicht zu verteidigen. Und das war eine der Zeiten, wo es vollkommen umsonst war, Jesus zu verteidigen. Was können auch zwei Schwerter, nur ein bisschen überlegt, was können zwei Schwerter gegen diese Herde von Soldaten ausrichten? Und das waren keine geübten Kämpfer, es waren Fischer. Die haben so ein Ding vielleicht zweimal im Leben in der Hand gehalten. Und versuchen jetzt, Jesus zu verteidigen. Jesus sagt ihnen später auch, ich könnte 12 Legionen Engel rufen. Ich brauche eure Schwerter nicht. Ich gehe diesen Weg bewusst. Aber die konnten das nicht erkennen. Einfach deswegen, weil sie Jesus nicht glauben wollten und weil sie nicht wachsam waren im Gebet. Die versuchen dann mit ihrem Schwert ja mehr zu verderben als zu helfen. Aber das geht noch weiter. Der vierte Schritt war, dass Petrus von Ferne nur noch Jesus folgte. Matthäus 26, Vers 58, die erste Hälfte. Petrus aber folgte ihnen von Ferne bis zum Hof des Hohepriesters. Er blieb hinter Jesus zurück. Zuerst sagte er, wenn ich auch sterben muss, ich werde dich nicht verleugnen. Und jetzt ist er irgendwo weit hinten. Er ist zurückgeblieben und geht und schaut nur noch zu, was dort passiert. Er ist nicht mehr mit Jesus, wie er sich vorher mit Jesus stellen wollte. Er ist jetzt weit hinten. So viele bleiben immer weiter zurück in ihrem Christenleben. Wenn wir in die Christen, in die Gemeinde hineinschauen, wie oft sehen wir, wie Leute immer weiter zurückbleiben. Sie haben einmal gut angefangen. Sie haben die Gemeinschaft mit Jesus genossen, sind mitgegangen. Aber auf einmal ist eine Zeit gekommen, wo sie immer weiter zurückbleiben. Zuerst kommen sie nicht in die Bibelstunde, dann auch vielleicht nicht mehr so oft in die Hauskreise und Gottesdienst. Ich sage nicht, dass es grundsätzlich so ist. Und ich will keinen verurteilen, der nicht immer dabei ist. Aber diese geistliche Seite von diesem ist oft so, dass man nicht mehr so richtig dabei ist und dann irgendwann auch gar nicht mehr kommt. Deswegen heißt es auch in Hebräer 2, Vers 1, da heißt es, darum sollten wir desto mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa abgleiten. Die Gefahr, in der wir stehen, ist einfach, dass wir abdriften oder abgleiten. Dass wir immer weiter zurückbleiben, nicht mehr genau Jesus folgen, sondern immer weiter zurückbleiben. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass geistlich gesehen seltener ein Glaubensschiff durch eine Bombe zerstört wird, als dass es langsam abdriftet. Und es ist leider so, dass nicht diese ganz großen Explosionen uns zerstören. Diese Kämpfe, die wir mit Jesus durchzustehen haben, die machen uns oft nur noch stärker. Aber dieses Abdriften, das ist das große Problem. Dann, wenn alles ruhig läuft oder wenn wir Sachen nicht mehr richtig einordnen können und wir sagen, naja, muss ich denn unbedingt das genau so tun? Muss ich denn immer mitgehen? Muss ich denn wirklich alles so für bare Münze nehmen? Und es ist ein langsames Abdriften. Satan weiß ganz genau, dass mit einem Kampf gegen uns wir dann zu Jesus fliehen und wir mit Jesus kämpfen. Weil wir wissen, wir können es nicht alleine. Aber wenn diese Kämpfe nicht so sind, wenn wir nur noch Beobachter sind irgendwo von dem, was eigentlich hier geschrieben steht, dann ist die Gefahr da, dass wir einfach immer weiter abdriften. Wir müssen auf den Kompass achten, und zwar auf das Wort Gottes. Wir müssen einfach uns dazu stellen und das wirklich halten. Wir müssen unseren Anker ganz tief in dieses Wort Gottes gründen, damit wir nicht abdriften. Wenn unser Anker hier fest ist, damit Gottes Wort uns leiten. Aber wenn wir nicht mehr regelmäßig die Bibel lesen, nicht mehr so beten, dann ist die Gefahr halt da, dass wir einfach abdriften. Und auf einmal merken wir, oh, wo bin ich denn? Was ist denn passiert? Auf einmal sind wir so weit weg, dass wir den Herrn gar nicht mehr sehen können, weil wir einfach zu weit abgedriftet sind. Deswegen unsere, soll die Ermutigung heute auch sein, dass wir fest uns auf das Wort Gottes gründen, dass wir auf die Lehren der Bibel achten, dass wir uns nicht herumtreiben lassen von jeder Welle, die irgendwo auf uns drauf zukommt, sondern dass wir wirklich uns auf das Wort Gottes gründen. Petrus, er folgte von Ferne. Er war nur noch ein Beobachter irgendwo in der Ferne. Und wenn wir das tun werden, werden wir auch immer weiter wegkommen von Jesus. Und wir werden auf einmal merken, dass das, was unsere Glaubensgrundlage einmal war, einfach nicht mehr da ist. Und wir werden merken, unser Leben geht nicht mehr so, wie es einmal gegangen ist und wie es gehen sollte. Und der letzte Schritt, den ich hier sehe, dass Petrus in Vers 58b, also im zweiten Teil dieses Verses, und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Er ging hinein und erwärmte sich da bei einem falschen Feuer. Er saß da mit den Leuten, die irgendwo auch mit dabei waren. Und dann kommt eine Magd zu ihm und sie sagt, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er sagt, nee, ich weiß nicht, was du sagst. Und das zweite Mal leugnet er nochmal. Und dann zum dritten Mal fängt er sogar an zu fluchen. Oder zu verfluchen und zu schwören. Ich kenne den Menschen nicht. Er wärmt sich dort an einem Feuer, an dem alles nur noch andere Leute sitzen. Leute, die eigentlich gegen Jesus sind. Und diese Leute, die sehen Petrus und sagen, ey, du bist doch auch einer von denen. Oft, wenn wir so abdriften, dann driften wir wieder da hinein, wo wir hergekommen sind. Und doch werden wir immer wieder dann erkannt werden. Petrus wurde erkannt, dass er doch einer von diesen Leuten war. Er versuchte sich dort ganz so zu stellen, wie die anderen waren. Er wollte ja nicht erkannt werden. Er war ja dort und er verleugnete Jesus deswegen, weil er nicht erkannt werden wollte. Und doch wurde er immer wieder erkannt aufs Neue und wurde herausgefordert und wurde gefragt, bist du nicht auch einer von diesen? Und er versuchte sich dagegen zu wehren und versuchte sich dagegen zu stellen. Wenn wir uns bei fremdem Feuer wärmen, wenn wir uns da befinden, wo eine Gefahr ist, dann müssen wir uns nicht wundern, dass wir dann vielleicht auch so reagieren wie Petrus. Auch wenn wir Jesus doch ganz anders kennen, auch wenn wir so viel Erfahrung gemacht haben. Petrus, sein Verleugnen hier, hatte eine Geschichte. Es war zuerst Hochmut, dass er sagte, ich schaffe das. Es war dann keine Wachsamkeit im Gebet. Es war eine Aktion, als einfach nur sich hinzugeben. Es war ein Abdriften in die Ferne. Das war zum Schluss noch ein Wärmen am fremden Feuer. Und da konnte er nicht mehr für Jesus stehen. Und dieser Mann, der sagte, wenn ich auch für dich mit dir sterben muss, will ich dich nicht verleugnen, ist voll da hereingeknallt und hat Jesus dreimal verleugnet, wie Jesus es ihm vorher schon gesagt hatte. Er hat zwar geschworen, dass er es nicht tun würde, aber Jesus hat ihm gesagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Er hat es genauso getan. Und der war auf einmal ganz weit unten. 5 Schritte ins Versagen. Aber das Gute ist, dass Petrus nicht da geblieben ist. Vielleicht empfindest du auch so bei dir im Leben, ja, ich bin auch irgendwie abgedriftet. Ich habe es auch schon mal verleugnet, als man mich in der Schule oder auf der Arbeit fragte, wie ist es denn mit dem Glauben? Man sagt, oh, nein, 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 ich sehe das nicht so. Vielleicht fühlst du auch irgendwo, wo du versagt hast. Petrus hatte wirklich versagt. Jemand, der Jesus so gut kannte. Jemand, dem Jesus so viel anvertraute. Er hat ihn ja voll verleugnet. Aber es blieb nicht dabei. Wie ich am Anfang den Vers las aus Matthäus 26, den letzten Vers, letztes Stück davon, und er ging hinaus und weinte bitterlich. Petrus erkannte auf einmal, wie er versagt hatte. Und wenn du es auch erkennst, dann gibt es eine Hoffnung. Dann kannst du ein Aus finden. Petrus merkte, ich habe versagt. Letztendlich das, was ich vorhatte, es hat nicht geklappt. Ich habe voll daneben gehauen. Und er war bereit, hinzugehen und das bitter zu bereuen. Da war ja noch einer, ein Judas, der Jesus verraten hatte. Auch er war traurig letztendlich darüber, dass Jesus dazu verurteilt worden ist, zu sterben. Und dass er merkt, dass Jesus wirklich verurteilt wird, da ging er und er hängte sich, weil er sagte, für mich gibt es keine Hoffnung. Petrus hat Jesus genauso verraten und verleugnet. Aber Petrus ging hinaus und er weinte bitterlich. Und Jesus hat schon vorher gesagt, was er tun wollte. In Lukas 22. Da Vers 31 und 32. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten, wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Jesus sagt: Ich habe für dich gebetet. Petrus hatte es versäumt, mit Jesus zu wachen und zu beten. Aber Jesus hat es nicht versäumt, für Petrus zu beten. Oder hier zu Simon oder für Simon zu beten. Petrus, dieser Fels, war er ja gar nicht mehr. Er war ja nicht mehr der, auf dem man bauen konnte. Er war ein Simon, wie er einmal war, als er zu Jesus gekommen ist. Ohne Konsistenz. Aber Jesus sagt: Ich habe für dich gebetet. Und Vers 61 aus dem gleichen Kapitel. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus. Da erinnerte sich Petrus an das Wort des Herrn, das er zu ihm gesprochen hatte: Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Hier kommt es hervor, dass dass Jesus sich umwandte und Petrus sah. Es gab da einen Blickkontakt. Und Petrus sah Jesus in die Augen und er merkte: Ich habe versagt. Jesus betete für ihn. Jesus schaute ihn noch direkt an, nachdem er ihn verleugnet hatte. Jesus hat sich von ihm nicht abgewandt. Petrus hat sich von Jesus abgewandt. Er hat gesagt: Ich kenne ihn nicht. Aber Jesus hat sich nicht von Petrus abgewandt. Er blickt Petrus an in der gleichen Stunde, in der gleichen Sekunde oder Minute, wo Petrus ihn verleugnet, und sagt ihm: Für mich bist du nicht verloren. In Markus 16, Vers 7, nachdem Jesus auferstanden ist, da heißt es: Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und dem Petrus, dass er euch nach Galiläa vorangeht. Nachdem Jesus auferstanden ist und dann sich offenbart der Maria oder den Frauen dort, dann gibt er ihnen den Befehl, dass sie explizit das sagen, dass auch Petrus gemeint ist. Jesus hat Petrus nicht vergessen. Er sagt: Sagt es auch Petrus, dass ich auferstanden bin und dass ich euch vorangehe. Sozusagen ein Ruf noch einmal: Petrus, bitte komm du dazu. Ich meine dich genau so. Du hast mich verleugnet, aber ich meine dich, dass du auch dahin nach Galiläa ziehst. Ich werde euch da vorangehen. Und wir lesen dann in 1. Korinther 15, dass Jesus auf Petrus begegnet ist. Das will ich jetzt nicht so lesen. Aber zuletzt noch einmal Johannes 21. Die Zeit, wo Jesus wirklich eine ganz besondere Begegnung mit Petrus hat und gerade Petrus sich da besonders offenbaren möchte. Ich möchte jetzt auch das nicht lesen, aber Jesus spricht hier dreimal zu Petrus: Liebst du mich? Liebst du mich mehr als diese, als die anderen? Damals sagte Petrus: Wenn alle dich verraten, ich aber nicht. Jetzt fragt Jesus ihn: Liebst du mich mehr als die anderen? Liebst du mich wirklich so sehr? Wenn du mich wirklich so sehr liebst, dann weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Jesus geht noch einmal darauf ein, da wo das angefangen hat, dass Petrus abdriftete von Jesus, da fängt Jesus nochmal an und sagt: Ey, wenn du mich wirklich liebst, dann nimm diese Aufgaben wahr, die ich dir jetzt anvertraue. Damals sagte ich dir, du wirst mich verleugnen, aber jetzt vertraue ich dir an, dass du meine Lämmer, dass du diejenigen, die zum Glauben kommst, dass du dich um die sorgst, um die kümmerst. Und Petrus ist ja letztendlich später in den Tod gegangen. Er ist für Jesus gestorben und wenn man der Tradition glauben darf, wurde er auch gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Er war bereit, für Jesus zu gehen, aber dann, nachdem Jesus mit ihm einen Weg gegangen ist, und wenn ich an die Briefe, die Petrus geschrieben hat, lese, dann sehe ich, dass eine große Veränderung bei ihm stattgefunden ist. Ein Mensch, der so stark versagte, ist zu einer starken Säule geworden. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, wie er es war, der den Anfang des öffentlichen Dienstes bereitete, wo er gesprochen hat. Ein Mann, der von seinem Versagen wusste, ist herausgekommen, wurde zu einer starken Persönlichkeit in der Gemeinde. Wenn wir versagen, wenn wir irgendwo abdriften, wenn wir anfangen, den Weg von Jesus wegzugehen, für uns besteht Hoffnung, so wie es für Petrus diese Hoffnung gegeben hat. Petrus wurde zu einer Säule in der Gemeinde und auch wir können diese Säulen sein, aber wir müssen zu Jesus kommen. Wir müssen vollkommen im Vertrauen. Wir müssen vollkommen in dem Vertrauen auf ihn leben. Nicht der Hochmut und das Vertrauen auf Jesus ist wichtig. Beten ist wichtig. Dass wir in der Hingabe leben, ist wichtiger als zu kämpfen. Dass wir mit Jesus gehen, ist wichtig, dass wir nah bei Jesus sind. Und dass wir uns von Plätzen meiden, fernhalten, wo wir versucht werden, dass wir weggezogen werden. Das ist wichtig. Und das sind die Schritte, in denen Petrus versagt hatte. Und das sind die Schritte, die wir für uns korrigieren können, damit das bei uns nicht geschieht. Aber wenn wir auch mal diese Schritte gegangen sind und versagt haben, es gibt Hoffnung für uns, wir dürfen da auf Jesus blicken, wir dürfen da zu Jesus kommen, wir dürfen da mit Jesus weitergehen. Er möchte mit uns einfach weitergehen. Wir sind Menschen, wir versagen immer wieder. Aber Jesus ist der große Herr, der uns durchtragen kann und auch durchtragen wird. Er ist derjenige, der uns durchbringt. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir wirklich unser Leben Jesus hingegeben haben, dass er uns auch durchzutragen vermag bis zu dem Tag Christi. Und es wird ein Weg sein, den wir gehen werden. Es werden Versagen sein, in denen wir fallen werden. Aber mit Jesus dürfen wir vorangehen. Er wird uns da rausholen. Und da müssen wir einfach vertrauen. Und doch müssen wir aufpassen, dass wir diese Schritte, die Petrus gegangen ist, nicht bewusst gehen. Wenn wir können, dass wir da wachsam sind. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben und danke, dass wir aus deinem Wort so viel lernen können. Auch gerade für unser praktisches Leben, also da, wo wir täglich konfrontiert sind, dass wir da lernen können, da richtig umzugehen. Und Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns diese Liebe zu deinem Wort schenkst, wie sie David hatte, wie sie die Leute vor uns hatten, die sagten, dass es ein Schatz ist, dass dein Wort süßer ist als Honig. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und Herr, wir bitten dich, dass du uns hilfst, da stark dran zu bleiben, dass du uns hilfst, dein Wort vollkommen zu vertrauen. Bitte hilf du uns, dass wir in voller Hingabe vor dir leben. Hilf uns, dass wir, dass wir die Zeiten mit dir wahrnehmen. Herr, mache du uns das doch deutlich, wie wichtig die stille Zeit vor dir ist. Und wir bitten dich aber auch, dass du uns das schenkst, dass wir mit dir immer wieder gehen. Bewahre uns, dass wir fallen. Und Herr, danke, dass du aber auch der starke Herr bist, dass du, Jesus, für unsere Sünden gestorben bist und auch für unser Versagen gestorben bist. Und wenn wir versagen, Herr, so dürfen wir zu dir wieder kommen. Und danke, dass du uns nicht ablehnst. Danke, dass du uns immer wieder aufs Neue aufnimmst und uns den Weg weist. Danke dafür, Jesus. Amen.